Ja, dann legen wir mal los. Also heute geht es erstmal weiter mit GSM. Und später kommen wir dann auch zu moderneren Verfahren, aber im Grunde basiert halt alles erstmal darauf, auf diesem Standard, weil das der erste gescheite digitale Standard gewesen ist. Und die Architektur ist relativ komplex. Ja, es gibt diverse Datenbanken, die abgefragt werden können über irgendwelche Komponenten im Netz. Ah, doch noch volles Haus, hallo. Ja, im Prinzip, wenn man sich das anguckt von unten nach oben, geht es irgendwie los. Sind Teilnehmer unterwegs mit ihren Mobiltelefonen und die kriegen dann Kontakt zu einem Base Station Controller. Ja, der praktisch für eine kleine Region nur zuständig ist. Und der muss die Signale weiterleiten an ein MSC, an ein Mobile Switching Center. Und das gibt es in zwei Varianten. Sie sehen hier außer den MSCs in Blau ist auch in Blau ein GMSC, also ein Gateway MSC eingezeichnet. Und vom Prinzip ist schon so ein MSC in der Lage, also Verbindungen zu anderen Teilnehmern herzustellen. Und wenn Sie einen Übergang jetzt aus dem Funknetz raus ins Festnetz haben wollen oder in ein fremdes Funknetz, dann kann das prinzipiell auch der MSC leisten. Andersrum von außen läuft es aber in jedem Fall über den Gateway MSC, na, weil der praktisch direkt vom Festnetz aus zum Beispiel erreicht werden kann. Und der kontaktiert dann eventuell einen MSC und letzten Endes geht das Ganze dann so zurück. Ja, also so ist so grundsätzlich die Möglichkeit, jemanden zu erreichen. Die Frage ist natürlich, woher weiß ich überhaupt, in welchem Bereich ich suchen muss nach einem Teilnehmer? Ja, also das ist generell bei ja, mobilen Systemen das Problem. Der Teilnehmer kann sich ja irgendwo befinden. Er kann in seiner Heimatregion unterwegs sein, er kann sogar im Ausland sein und trotzdem soll er immer erreichbar sein. Und deswegen gibt es zwei Datenbanken, die Informationen speichern. Es gibt einmal ein Home Location Register und ein Visitor Location Register. Und vom Prinzip ist jeder Teilnehmer zunächst mal einem Home Location Register zugeordnet. Da sind alle Informationen über ihn gespeichert. Was da im Detail drin steht, erzähle ich Ihnen gleich. Und wenn der jetzt durch die Gegend fährt und in das Einzugsgebiet von einem anderen Home Location Register kommt, wo er also fremd ist, dann muss dort ein Eintrag in das Visitor Location Register erfolgen. Also im Prinzip fragt das VLR dann im zugehörigen HLR nach, was ist das für einer, und kriegt dann die Informationen. Und es ist dann auch bekannt, dass er eben jetzt in diesem anderen Bereich unterwegs ist. Na, wenn ich also eine lange Autofahrt durch ganz Deutschland mache, dann wechselt ständig dieses Visitor Location Register, das jetzt für mich dann temporär zuständig ist. Und gut, was haben wir also für Daten da drin? Das Home Location Register eben ist diese zentrale Datenbank, wo für die Teilnehmer alle wichtigen Informationen drin sind. Na, also man hat dann zum Beispiel auch die Möglichkeit herauszufinden, Abrechnungsinformationen, sowas, das wird alles darin gespeichert. Ja, das im Vergleich, das Visitor Location Register interessiert sich dafür nicht. Wenn da zwischendurch mal einer eingebucht ist, dann wird es zwar auch diese Buchungsdaten erfassen, aber letzten Endes wieder weitergeben und dann vergessen. Und das HLR, das eigene des Benutzers, das merkt sich das eben dauerhaft, um dann am Monatsende zum Beispiel die Abrechnung machen zu können. Und die Zuordnung zu so einem HLR, die bleibt eigentlich dauerhaft erhalten. Ja, ich habe gleich noch eine Übersicht, wo also im Detail die ganzen Informationen, die jetzt in der Datenbank enthalten sind, wo die alle drin stehen. Und ja, also wenn man eben, wie ich eben schon sagte, wenn man eben versucht, jetzt jemand anzurufen, dann wird aus der Rufnummer, die gewählt wird, kann praktisch rausgefunden werden, welches HLR zuständig ist. Das wird als erstes kontaktiert und wenn das dann sagt, der Teilnehmer ist nicht da, der ist woanders, dann weiß es, welches VLR zuständig ist. Ja, dann wird die Anfrage praktisch weitergeleitet und das jeweils dann aktive VLR, wo sich also der Teilnehmer gerade aufhält, das kann dann den Kontaktaufbau in die Wege leiten. Ja, und interessant sind dann so Sachen, was zum Beispiel passiert, wenn ich jetzt zwischen Funkzellen hin und her fahre oder wie das funktioniert, wenn ich im Ausland bin, dass ich da auch angemeldet bin und bekannt bin. Im VLR können praktisch auch im Ausland, der Aufbau ist da der gleiche, können auch diese ganzen Informationen gespeichert werden und das funktioniert im Prinzip dann genauso. Also letzten Endes spielt es keine Rolle, ob ich in mein eigenes Netz eingebucht bin oder in ein fremdes Netz, weil wenn ich in einem fremden Netz bin, dann ist eben die Info gespeichert, aus welchem Netz ich ursprünglich bin und das kann eben in einem anderen Land sein und die Weiterleitung funktioniert im Prinzip genauso. Ja, im HLR sind eine ganze Reihe Informationen drin und die unterteilen sich in semi-permanente Daten, also Sachen, die relativ dauerhaft vorgehalten werden und in temporäre Daten, die sich immer wieder mal ändern. Was haben wir bei den semi-permanenten Daten? Da gibt es erstmal diese MS-ISDN, das ist die Mobile Subscriber International ISDN Number. Ja, und das ist im Prinzip einfach die Rufnummer des Teilnehmers. Die setzt sich also zusammen aus dem Ländercode 49 für Deutschland, dann der, also was normalerweise die Ortsvorwahl wäre, das ist dann in dem Fall die Rufnummer, an der man das Mobilfunknetz im Land erkennen kann, also sowas wie 0172. Ja, das wäre dann einfach nur die 172. Und dann ist die Subscriber Number da drin, das ist die normale Rufnummer. Ja, Sie haben ja, wenn Sie innerhalb eines Mobilnetzes jemand anrufen, der dasselbe Mobilnetz verwendet, dann müssen Sie auch nicht diese Vorwahl 0172 oder sowas benutzen. Die können Sie weglassen und direkt die Rufnummer wählen. Das ist dasselbe Prinzip, wie wenn Sie im gleichen Ortsnetz jemand anrufen. Und dann ist gespeichert die Nummer des zugehörigen Home Location Registers. Ja, und Teilnehmerkennung. Dann haben wir eine IMSI-Nummer, das ist die International Mobile Subscriber Identity. Das ist also nochmal eine andere Identifikation, die weltweit eindeutig ist und die wird praktisch auch über die SIM-Karte, die man bei Vertragsabschluss bekommt, da ist die schon direkt drin kodiert. Dann wird drin gespeichert das Dienstprofil. Ja, das bedeutet, welche Dienste kann ich überhaupt nutzen? Es gibt ja Verträge, wo zum Beispiel kein Datenzugang enthalten ist. Also das ist eigentlich Standard, dass man mit einem Handy erstmal nicht ins Internet kann, weil diese Option halt nicht freigeschaltet ist. Ja, also das wäre so eine Geschichte. Oder was man heute eigentlich auch nicht mehr macht, es gibt die Möglichkeit, dass man auf einem Handy mehrere Rufnummern hat. Also nicht in dieser modernen Form, dass man zwei SIM-Karten reinsteckt und dann in zwei Netzen eingebucht ist, sondern dass man über eine SIM-Karte und einen einzigen Anbieter zwei Rufnummern hat, um darüber etwa unterschiedliche Dienste wie normales Telefonieren und Faxempfang zu machen. Also ich habe nicht gehört, dass das irgendwie noch jemand macht, aber prinzipiell sind Handys eben in der Lage, auch Faxe zu versenden und zu empfangen, wenn man da irgendwie was anschließt oder wenn das Gerät das irgendwie zwischenspeichern kann für den Empfang und dann vielleicht anzeigen kann. Und dafür könnte eine unterschiedliche Rufnummer vergeben werden. Und es ist dann auch so, dass man praktisch erkennen kann, es ruft irgendwie ein Faxgerät an. Und die Verbindung würde überhaupt nur zugelassen, wenn das empfangende Gerät auch in der Lage ist, einen Fax anzunehmen. Ja, ansonsten würde das ja nicht viel Sinn haben, dann hört man halt im Hörer irgendwie die Faxkennung. Also das wird direkt unterdrückt, wenn schon klar ist, dass es ein Fax ist, was reinkommt. Ja, das geht natürlich nicht, wenn Sie von einem Analoganschluss aus mit einem Faxgerät anrufen, weil dann zunächst nicht klar ist, was für eine Art Verbindung das überhaupt werden soll. Ja, und dann sind eben die Gebührendaten da drin und die sind halt in dem Sinne semi-permanent, die werden natürlich ständig aktualisiert und fliegen irgendwann wieder raus nach der Abrechnung. Ja, und dann haben wir die temporären Daten. Da gibt es eine Mobile Subscriber Roaming Number, die MSRN. Da stehen praktisch Informationen drin, wenn Sie jetzt etwa im Ausland unterwegs sind, ja, dass das zugeordnet werden kann, wo Sie eigentlich herkommen. Dann haben Sie eine LMSI, ist die hier auch genannt? Ja. Das ist die Local Mobile Station Identity. Das hilft dabei, dass man etwas schneller HLR-Daten finden kann und dann zum richtigen Register halt weitergeleitet wird. Außerdem haben wir da die VLR-Adresse und die MSC-Adresse drinstehen. Ja, wenn wir nochmal zurückgehen, MSC ist praktisch hier der lokal zuständige Mobile Switching Center, ja, das also dann direkt mit dem BSC verbunden ist und darüber den Teilnehmer erreichen kann. Und außerdem werden hier noch SMS-Daten zwischengespeichert. Also wenn Sie eine SMS empfangen sollen und das aus irgendeinem Grund gerade nicht geht, weil Sie gerade durch ein Funkloch irgendwie durchfahren, dann wird das an der Stelle zwischengespeichert, bis es praktisch zugestellt werden kann. Ja, und was wir da auch noch drin haben, Authentifikationsdaten. Das Ganze soll ja sicher sein. Wir haben ja generell bei mobilen Netzen immer das Problem, weil es halt öffentlich ist, es wird durch die Luft übertragen, kann im Prinzip sich jeder einschalten. Und deswegen ist es nötig, dass man mit Verschlüsselungen arbeitet, damit Gespräche nicht abgehört werden können. Und das läuft natürlich alles über irgendwelche Keys, die ausgetauscht werden müssen und auf beiden Seiten vorhanden sein müssen. Und die passenden Schlüssel, die sind halt auch im HLR gespeichert, damit ein Kommunikationsaufbau überhaupt erst möglich ist. Ja, das Ganze ist in Betrieb im Prinzip seit 1991. Und je nachdem, wo man ist, gibt es halt verschiedene Frequenzbereiche. Na, also hier die D-Netze haben eben die 900 MHz. Etwas später kamen dann die E-Netze, die 1800 MHz haben. Und es ist ja immer so, wenn wir eine höhere Frequenz haben, dann heißt es, dass man im Prinzip mehr Informationen übertragen kann, dass aber andererseits die Signale nicht so weit reichen. Ja, deswegen haben Sie theoretisch im E-Netz eine etwas bessere Sprachqualität, aber dafür das Problem, dass Sie mehr von diesen Empfängerstationen überall aufbauen müssen. Ja, also die sind dann einfach dichter gepflanzt im ganzen Land. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die in den USA übliche ist, mit 1900 MHz. Ja, und weil es eben diese drei verschiedenen Frequenzbereiche gibt, ist es mittlerweile üblich, dass man zumindest ein Dual-Band-Handy hat oder in der höchsten Ausbaustufe praktisch ein Tri-Band-Handy, dass man sich in alle Netze einbuchen kann. Was bei uns in der Regel nicht üblich ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo unterwegs sind, wo Sie im E-Netz keine gute Abdeckung haben, dann gibt es normalerweise keine Nutzung eines anderen Netzes. Also selbst wenn Sie ein Dual-Band-Handy haben, E-Netz ist nicht verfügbar, dann können Sie sich trotzdem nicht in das D-Netz einbuchen mit Ihrer SIM-Karte, weil in der Regel keine Verträge zwischen den verschiedenen Providern bestehen. Ja, in anderen Ländern sieht es anders aus. Bei uns ist es halt so, dass im Prinzip sowohl die D- als auch die E-Netze eine landesweite Abdeckung haben. Also es ist egal, an welcher Stelle von Deutschland Sie sind, es gibt überall die beiden D- und E-Netze. Und damit ist es grundsätzlich nicht nötig, dass es solche Partner- oder ja, irgendwie Kooperationsabkommen gibt. Aber in anderen Ländern ist es teilweise so, dass, was weiß ich, der Norden von irgendeiner Nord-Telefonfirma abgedeckt wird und der Süden von einer anderen. Und wenn man dann vom Norden in den Süden fährt, dann hat man unten überhaupt keine Abdeckung von seinem Heimatfunknetz und da muss es praktisch so eine Kooperation geben. Ich glaube, bei uns hat einer der neueren E-Netz-Anbieter, der hat so eine Kooperation mit den D-Netz-Leuten geschlossen, aber ursprünglich war das eigentlich nicht vorgesehen und die meisten machen es eben auch nicht. Wissen Sie das? Ich weiß das jetzt nicht, welcher das war, aber es kam irgendwann, also nach E-Plus kam noch irgendwas anderes und das hatte am Anfang so eine schlechte Netzabdeckung, dass es praktisch nicht benutzbar gewesen wäre. Und ich meine, dass die dann damals so ein deutschlandinternes Roaming-Abkommen praktisch hatten.
Aber das war O2, die, wenn es der Tunnetz nicht verfügbar war, automatisch die Netz gehabt haben.
War das das?
Das ist es wahrscheinlich.
Okay, ja.
Und irgendwann waren die dann so weit.
Ja.
Jetzt, dass die den Kooperationsvertrag, glaube ich, dann gelöst haben. Die haben da vorher mit Benutzungs-
ah, ja.
Aber ich glaube, da sind die nochmal ja. Ziemlich zurückgefallen.
Okay, also dann haben wir jetzt wieder die Situation, wie sie ganz am Anfang bei Einführung des E-Netzes war und im Prinzip auch schon vor dem E-Netz zwischen D1 und D2 gab es halt auch keine Kooperation, obwohl das dieselbe Technik ist. Ne? Und im Gegensatz dazu, wenn Sie halt ins Ausland fahren, wo Sie ja überhaupt keinen deutschen Provider haben, dann kriegen Sie ja typischerweise ein Angebot von mehreren. Da können Sie sich dann einbuchen, wo Sie wollen, mit einem Multiband-Handy halt in alle möglichen Netze. Ne? Ja, Im Netz läuft die Sprachübertragung als wichtigster oder ja, bisher vielleicht wichtigster Dienst. Das ändert sich ja langsam ein bisschen. Die Internetzugriffe gewinnen immer mehr an Bedeutung. Aber traditionell ist es halt für Telefonie vor allem wichtig. Das läuft natürlich über Kompressionsverfahren, damit die geringe Bandbreite, die man insgesamt so hat, gescheit genutzt werden kann. Und es geht praktisch los mit den bekannten 64 Kilobit pro Sekunde. Ja, wie wir sie etwa auch über einen ISDN-Kanal übertragen können. Und die werden runter reduziert. Da gibt es drei Standards für. Und aktuell wird nur dieser dritte verwendet, der mit einer etwas besseren Komprimierung arbeitet. Aber ursprünglich gab es eben Full Rate und Half Rate mit 13 Kilobit pro Sekunde und 6,5. Und der Enhanced Full Rate, der ist eben ein bisschen, braucht nochmal ein bisschen weniger als der Full Rate. Das bedeutet allerdings auch, dass bei diesem Enhanced Full Rate 5% mehr Stromverbrauch für die Berechnung anfällt, weil einfach das Komprimieren mit einem komplexeren Algorithmus aufwendiger ist und mehr Energie verbraucht. Ja, also darunter leidet dann die Akkulaufzeit halt ein bisschen. Ja, und das Ganze wird dann wieder aufgebläht auf 22,8 Kilobit pro Sekunde, weil da eine ganze Reihe von Prüfsummenbit und also redundanten, also wiederholten Informationen drin ist, damit sie nicht nur feststellen können, es ist irgendwas falsch übertragen worden, sondern damit auch eine automatische Fehlerkorrektur möglich ist. Ja, das ist ja dieses Problem bei den zeitabhängigen Übertragungen, dass wir nicht sagen können, die letzten Pakete habe ich nicht ordentlich empfangen, bitte nochmal schicken, dann ist alles schon vorbei. Ja, das ist dann schon zu spät. Deswegen muss man solche digitalen Informationen einfach mit praktisch Vorwärtskorrektur aufstocken, damit Fehler beim Empfänger korrigiert werden können. Ja, und es wird eine Mischung aus Frequenzmultiplex und Zeitmultiplex-Technik verwendet, ja, damit man eben mehrere Kanäle auf einer Frequenz haben kann. So, und dann ist jetzt die Frage, wie sieht es aus mit den Empfangsstationen, die überall verteilt sind? Und dazu ist praktisch die ganze Landschaft in so Zellen aufgeteilt. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass zwei benachbarte Zellen, dass wir nicht wirklich so eine Sechseckgrenze irgendwie haben und dass der Empfang von dieser Station an der Grenze einfach aufhört. Ja, sondern das geht natürlich über die Grenze hinaus. Und deswegen dürfen also benachbarte Stationen nicht auf denselben Frequenzen funken, sonst würden die sich gegenseitig behindern. Ja, also insofern haben wir praktisch, wenn wir eine Zelle betrachten und dann gucken, wie viele Nachbarn die hat ja in diesem Bild 6 Nachbarn jeweils, die unmittelbar angrenzen. Und damit haben wir also schon mal 7 verschiedene Frequenzen, die man verwenden muss. Ja. Und wenn man dann weit genug von der Zelle weg ist, dann kann man die Frequenz aber wiederverwenden. Ja. Ja, und wenn man jetzt eben aus einer Zelle in die andere fährt, dann muss man natürlich irgendwie die Verbindung wechseln. Und was die Handys machen, ist, dass die praktisch ständig auf den anderen Frequenzen suchen, ob es irgendwo weitere Empfangsstationen oder Basisstationen gibt. Ja, und wenn welche gefunden werden, also wenn Signale erkannt werden von irgendwelchen anderen, na, sie könnten ja hier zum Beispiel an so einem Punkt sein, wo es zwei Benachbarte gibt, die gleich weit weg sind. Ja, oder also wenn sie genau hier in dem Schnittpunkt sind, dann sind vielleicht 3 exakt gleich weit entfernt, die aus der sie gerade kommen und 2 Benachbarte, wo es halt irgendwo hingeht. Und im Prinzip wird dann ständig geguckt, wie ist die Signalstärke von den Nachbarstationen im Vergleich zu meiner eigenen. Und das Handy überträgt diese Informationen dann auch an seine gerade noch zuständige Zelle. Und die kann dann die Entscheidung treffen, nach Rücksprache mit den anderen Zellen oder mit den anderen Basisstationen, ob der Teilnehmer abgegeben wird. Ja, weil es kann ja sein, die kann das nicht einfach autonom entscheiden, die noch aktive Zelle. ja, die noch aktive Basisstation, weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass nach dieser Rücksprache mit dem Handy, dass die Basisstation sagt, okay, der Empfang zur Nachbarstation, der ist besser, ich gebe dich ab. Aber es könnte sein, dass die benachbarte Station gar nicht in der Lage ist, noch ein Gespräch zusätzlich zu verwalten, weil die im Moment komplett ausgelastet ist. Ja, deswegen muss es möglich sein, dass die praktisch sagt, mag sein, dass der Empfang besser ist, aber ich will den Teilnehmer nicht haben. Ja, und dann wird in dem Fall eben, wird es nicht zu einer Abgabe kommen, sondern da muss man halt weitersuchen. Ja, wenn jetzt natürlich der Teilnehmer dann wirklich ins Zentrum von dieser neuen Zelle fährt und dann irgendwann keine andere mehr erreichbar ist, dann muss es irgendwann zu einer Übergabe kommen. Deswegen sind die Basisstationen auch in der Lage, einen Teilnehmer wegzuschieben, der noch gar nicht verschoben werden müsste, ja, der sich aber im Randbereich irgendwo aufhält und auch die Möglichkeit hat, über eine andere Zelle den Kontakt herzustellen. Ja, das ist praktisch so ein Optimierungsspiel, wo es darum geht, dass man nach Möglichkeit in keiner Zelle eine Überlastung hat, dass aber andererseits auch eine Verbindung nie abbricht, weil das wäre natürlich das Schlimmste, wenn einer mitten im Gespräch einfach abgebrochen wird, weil er eben in eine überlastete Zelle reinfährt und dort nicht das Gespräch weiterführen kann. Ja. Und ich meine, gut, man weiß es vom Telefonieren, man merkt es halt gar nicht, wenn dieser Wechsel stattfindet, weil das so schön synchronisiert ist, dass man diese Übergaben einfach nicht mitbekommt. Gut, und das Gerät, also das Mobiltelefon, das kontaktiert ständig, auch wenn es gerade nicht zum Telefonieren benutzt wird, kontaktiert es ständig die Basisstation. Ja, deswegen funktioniert sowas wie Tracking, ja, wo man einfach nachverfolgen kann, welchen Weg jemand durch die verschiedenen Netze geht. Denn es muss ja sich das Gerät immer an einer Zelle anmelden, ja, damit es Anrufe entgegennehmen kann. Wenn es das nicht tun würde, wenn es immer nur Kontakt aufbauen würde in dem Moment, wo man telefonieren will, dann wäre man halt nicht erreichbar. Ja, dann ein kurzer Blick auf die Leistungsmerkmale von GSM, also was kann das so? Kommunikation als wesentlicher Punkt natürlich. Es sind Sprach- und Datendienste möglich, also auch in GSM gibt es schon Möglichkeiten für Datenübertragung. Die werden wir gleich auch kurz sehen, aber die sind im Prinzip veraltet. Also über die standardmäßig in GSM vorhandenen Möglichkeiten geht eigentlich niemand ins Internet, ja, weil da ist das höchste der Gefühle 9600 Bit pro Sekunde und das ist ein bisschen zu langsam für heutige Anwendungen. Totale Mobilität meint, weil das Ganze eben weltweit standardisiert ist, ja, bis auf das Problem mit den teilweise abweichenden Frequenzen, die verwendet werden, aber mit einem Tri-Band-Handy ist man eben da komplett versorgt, ja, kann man sich in jedem Land in die entsprechenden Mobilfunknetze einbuchen. Ich glaube auch der aktuelle Stand der Dinge ist, es gibt irgendwie um die 220 Länder auf der Welt und es gibt überall ein GSM-Netz. Also selbst in Entwicklungsländern und so, die Technik ist überall da. Das heißt natürlich nicht, dass man in jedem Land hundertprozentige Abdeckung hat, ja, aber in den Hauptstädten dann zum Beispiel, da funktioniert es überall. Was noch dazu kommt, ist, dass teilweise aus politischen Gründen man nicht wirklich sich in die normalen Netze einbuchen kann. Also ich glaube, sowas wie Nordkorea zum Beispiel, die betreiben, glaube ich, zwei separate Netze, eins für die Einheimischen und eins speziell für Ausländer, die ins Land kommen, weil die Einheimischen keine Möglichkeit haben sollen, nach außen zu telefonieren. Ja, also das ist einfach dicht, die können nur intern telefonieren, genauso wie die auch nur ein internes Internet, also ein auf das Land begrenztes Pseudo-Internet verwenden können. Aber wenn man als Ausländer da rumfährt, dann soll man nicht eingeschränkt werden, man soll eine tolle Urlaubserfahrung oder sowas haben. Deswegen gibt es dann ein separates Netz, wo man wieder nach draußen kommt, aber da können sich eben die Leute im Land nicht einbuchen. Ja. Ja, Erreichbarkeit, also man behält halt auch die Nummer. Bei der ganzen Sache, wenn Sie sich erinnern, was ich gestern kurz zum A-Netz und B-Netz erzählt habe, da war es ja schon so, dass man im Prinzip schon wenn man aus seiner Funkzelle rausgefahren ist, einen Verbindungsabbruch hatte und also neu anrufen musste oder neu angerufen werden musste. Und da gab es überhaupt nicht sowas wie eine richtige Rufnummer, sondern man musste da über eine Vermittlung halt einen Kontakt aufbauen. Also das war im Vergleich dazu überhaupt nicht gute Erreichbarkeit. Und hier ist es halt dank dieser Location-Registers, die es gibt, ist es kein Problem. Ja. Was ich jetzt nicht auswendig weiß, ist, wenn man während der ein Telefonat geführt wird, ins Ausland fährt, ich glaube, dann bricht die Verbindung ab, oder? Das Roaming funktioniert nicht so, dass man ein Gespräch ins Ausland mitnehmen kann, oder wie ist das?
Teilweise funktioniert es. Das heißt, Deutschland und Österreich geht's. Erst die Mobile hat es, glaube ich, im Griff, wenn man durchfahren
kann. Ah ja.
Aber das sind Ausnahmefälle, ja, dass es möglich ist.
Aber das geht dann nur, weil es auf beiden Seiten T-Mobile ist oder sowas, wenn man außen
also zumindest D1. Haben,
ja.
Ich habe es nur mal aufgeschnappt, dass das immer zwischen Deutschland und Österreich möglich sein soll.
Okay.
Selber, ich wüsste jetzt nicht, ob ich währenddessen schon mal telefoniert habe.
Ja, weil das ist halt vom Aufwand her noch etwas komplizierter, ja, weil wenn ich in ein fremdes Netz komme, das hat halt seine eigenen Location-Registers, die zunächst mal nichts mit den anderen aus dem ursprünglichen Netz zu tun haben. Ja, dann haben wir hohe Kapazität, also dadurch, dass die Funkzellen klein sind, kann man die Frequenzen gut ausnutzen. Und man kann viele Teilnehmer halt damit versorgen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten eine riesige Funkzelle, die irgendwie ganz München abdeckt oder sowas, dann wäre halt relativ schnell Schluss mit dem Anmelden. Es würde zwar diese ganzen Übergabemechanismen etwas vereinfachen, weil man seltener aus einer Zelle raus und in die nächste reinfahren würde, aber das nützt halt nichts, wenn sich nur ein paar hundert Leute anmelden können und dann ist Feierabend. Die Übertragungsqualität ist gut, weil wir eben diese redundanten Geschichten damit drin haben. Vom Prinzip ist es ja auch generell so, die Übertragung von Sprache in digitaler Form ist eigentlich immer deutlich besser als die analoge. Weil wenn Sie analoge Übertragung haben, dann ist es so, wenn das Signal schwächer wird, dann kommt dieses Rauschen hinein und die Qualität geht praktisch kontinuierlich runter. Wenn man relativ weit weg ist von so einer Empfangsstation über ein analoges System, dann kann man vielleicht kaum noch irgendwas hören. Und beim digitalen System ist es so, dass sie, bis sie eine gewisse Fehlerrate erreichen, immer perfekte Qualität haben, weil eben die Fehler korrigiert werden. Und wenn sie dann allerdings unter eine gewisse Empfangsrate fallen, dann ist einfach komplett Schluss. Ja, das ist dasselbe wie beim Fernsehen, Analogfernsehen und Digitalfernsehen. Da kennt man das auch. Im alten Analog-TV gab es halt Sender mit starkem Rauschen, wo das Bild irgendwie grisselig aussah. Und wenn Sie beim Digitalfernsehen Qualitätsprobleme kriegen, dann sieht es in der Regel so aus, dass es bis zu einem gewissen Punkt funktioniert und dann geht einfach nichts mehr. Dann hat man kein ordentliches Bild mehr. Töne sind nur für Sekundenbruchteile zu hören, dann wieder komplett weg. Ja. Also das ist mehr so ein 0-1-Ding, wie überhaupt in der digitalen Welt, entweder es geht oder es geht nicht. Ja gut, Sicherheitsmaßnahmen als Leistungsmerkmal, Sie haben halt diese Kombination aus Chipkarte und PIN. Gut, wir haben dann verschiedene Arten von Diensten, die im GSM-Netz angeboten werden, die wir uns dann noch im Detail anschauen wollen. Da gibt es einmal Trägerdienste, englisch Bearer Services. Das ist praktisch die Grundinfrastruktur, dass Sie überhaupt Kontakt mit so einer Basisstation aufnehmen können und irgendwie in das Netz eingebucht werden. Dann gibt es die eigentlichen Teledienste, wo eben das Telefonieren zugehört. Und dann gibt es noch verschiedene Zusatzdienste, die darauf aufbauen. Ja, diese Trägerdienste, da geht es jetzt erstmal nur um die Kommunikation zwischen einem Benutzer und dem Netz an sich. Also da wird noch nicht telefoniert oder sowas, sondern es ist praktisch sowas wie Verbindungsaufbau, Authentifizierung, diese ganze Geschichte mit den Home- und Visitor-Location-Registers, dass also man durch die Gegend fahren kann und das Ganze weiterhin funktioniert. Ja. dann ist an der Stelle auch schon die Möglichkeit für digitale Datenübertragung mit drin. Das bedeutet aber noch nicht, dass das irgendwie ein Internetzugang oder sowas wäre, sondern das bezieht sich auch wieder nur darauf, dass ich einen digitalen Kanal für Daten habe, die ich halt zwischen dem Endgerät und der Basisstation hin und her geschickt werden. Ja, also darauf aufbauend kann man dann halt bei den Telediensten sowas wie eine Netzwerkverbindung kriegen. Aber hier geht es erstmal nur darum, dass Daten hin und her geschickt werden können. Und diese Datendienste sind veraltet. Es lohnt sich eigentlich nicht groß darüber zu sprechen, weil die eben nur bis 9,6 Kilobit pro Sekunde gehen. Ja, und was an der Stelle auch dazu gehört, ist, dass ein Signalisierungsdienst vorhanden ist, der ist praktisch dafür zuständig, wenn wir dann zu den Telediensten kommen, dass sowas wie ein Verbindungsaufbau möglich ist. Ja, dann der Kernpunkt eigentlich, das wofür man diese Netze aufgebaut hat, sind eben die Telediensten, also Telekommunikationsdienste. Und darüber kann man halt dann telefonieren miteinander. Und was wir hier haben, ist erstmal die einfache normale Telefonie. Dafür ist das Ganze im Wesentlichen konzipiert worden. Es gehört auch dazu, dass das System einen Notruf ermöglicht. Und das Ganze muss auch funktionieren, wenn es keine Authentifikation gegeben hat. Also zum Beispiel, wenn ich die PIN zu meiner SIM-Karte vergessen habe oder wenn ich ein Handy habe, wo überhaupt keine SIM-Karte eingesetzt ist. Ja, es gibt ab und zu schon mal so Aufrufe, wo Leute gebeten werden, ihre alten, nicht mehr zu verwendenden Handys irgendwo abzugeben, damit die anderen Leuten zur Verfügung gestellt werden können, die nur als Notrufsystem nutzen wollen. Ja, oder im Prinzip, sie können im Auto mit sich ein altes Handy mit einem Adapter für den 12-Volt-Anschluss irgendwie mit sich rumschleppen, damit sie im Fall eines Unfalls, auch wenn sie selber gerade kein normales Handy dabei haben, damit sie wenigstens einen Notruf absenden können. Und der Notruf funktioniert im Handynetz auch ziemlich gut, weil die Frage ist ja immer, wo werde ich denn eigentlich hin verbunden, wenn ich einen Notruf auslöse? Ja, lande ich da in einer deutschlandweiten Zentrale, die dann fragt, wo bin ich, also wo sind Sie? Aber darüber, dass ich auch dann Kontakt halt zu einer bestimmten Basisstation habe, wenn ich eben nicht angemeldet bin, ja, ist auch in dem Fall klar, wo ich bin. Also es kann praktisch direkt der Notruf an die am nächsten gelegene Polizeistation oder was auch immer weitergegeben werden und im Prinzip kann damit auch die Information über die Zelle übertragen werden. Ja, ich weiß nicht, ob das in der Form wirklich passiert, ob die dann auf dem Display so eine Ortsangabe oder sowas sehen, aber von der Technik her wäre es möglich, dass man eben die Information mitgibt. Das befindet sich irgendwo im Umkreis dieser Zelle. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, was nicht mehr so einfach ist bei Voice over IP. Da haben wir das Problem, dass im Prinzip eine örtliche Zuordnung nicht mehr so leicht funktioniert und nicht direkt klar ist, wenn ich über Voice over IP jetzt einen Notruf absetze, wo ich eigentlich hin verbunden werden sollte. Ja, und dann ist eben noch dieses Multinumbering. Das war das, was ich eben schon kurz erwähnt habe, dass man eben einem Gerät mehrere Rufnummern geben kann, um unterschiedliche Dienste darauf zu realisieren, dass man eben sowas wie Faxempfang damit machen kann. Ja, und dann gibt es verschiedene nicht-sprachliche Teledienste. Da haben wir sowas wie Fernkopieren oder auch also Telefax im Prinzip, ja, oder Faxen mit gleichzeitiger Sprachübertragung. Das ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass irgendwas davon noch irgendwie genutzt wird. Ja, aber man muss halt überlegen, diese ganzen Sachen, ist das alles entwickelt worden in den 80ern irgendwann, bevor es dann, was hatte ich eben gesagt, 91 praktisch an den Start ging. Und zu dem Zeitpunkt waren halt noch ganz andere Dienste irgendwie Standard. Heute wird immer noch viel gefaxt, aber damals gab es halt noch alles mögliche andere Zeug, Sachen, wo einfach nur Zeichendaten übertragen wurden, Telex und sowas, was es heute alles nicht mehr gibt. Also im Prinzip hat man versucht, die ganzen damals verfügbaren Dienstleistungen auch im Handynetz zur Verfügung zu stellen. Ja, eine Voicemailbox ist auch als Dienst verfügbar. Dann gab es etwas, was elektronische Post erlauben sollte. Das bezieht sich nicht auf die heute übliche E-Mail-Implementation, die SMTP verwendet, sondern das war ein alternativer Standard, der zwischenzeitlich dann verschwunden ist. Und der SMS-Dienst, ja, der gehörte halt auch rein. Also dieses Multimedia-Messaging ist praktisch nicht Teil der alten Definition von Diensten gewesen. Das ist das später erst hinzugekommen, dass man auch sowas wie Bilder als Kurznachricht verschicken kann. Ja, und zu den Basisdiensten gibt es dann noch Zusatzdienste, wo also weitere Möglichkeiten umgesetzt werden können. Und ein Großteil davon bildet praktisch die Zusatzfunktion nach, die sie im ISDN im Vergleich zum analogen Festnetz haben. Ja, also da sind so Sachen drin wie Rufnummer-Identifikation, dass also angezeigt wird, wer anruft, auch die Möglichkeit, das zu unterdrücken, dann so ein automatischer Rückruf und Anklopfen, Konferenzen, diese ganzen Geschichten, die man aus ISDN kennt, die sind da auch alle nachgebaut worden. Und es werden teilweise auch im Netz selber ähnliche Protokolle gefahren wie im ISDN, sodass also vom Prinzip ein Mobiltelefon sehr gut mit einem ISDN-Telefon kommunizieren kann. Ja, ein bisschen Statistik. Mit über 100 Millionen Teilnehmern gibt es also mehr Handys als Einwohner. Ja, das heißt also, weil Kleinkinder und sehr alte Menschen in der Regel kein Handy haben, müssen also etliche Leute mit zwei oder drei Geräten unterwegs sein. Ja, man hat natürlich oft Leute, die ein privates und ein Firmenhandy haben, und damit hat man schon mal für einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung hat man praktisch eine Verdopplung. Ja, warum man mehr als zwei Handys haben könnte, weiß ich jetzt nicht, aber es soll Leute geben, die 3, 4, 5 Handys mit sich rumschleppen, die alle aktiv sind und verschiedene Rufnummern haben. Ja, in Deutschland gibt es 4 große Provider, die hier mit Prozentwerten angegeben sind. Also da sehen Sie, wie sich die 100 Millionen aufteilen. Und rechts unten sieht man eine Statistik, wie viele SMS verschickt werden. Die Angaben sind in Milliarden, also das hat 99 waren es nur 3,6 Milliarden und 2007, da endet dieses Diagramm, waren es schon 23 Milliarden. Ja, also das ist sehr beliebt. Deswegen wird ja auch so viel Arbeit da reingesteckt, irgendwie bessere Methoden der Buchstabeneingabe zu finden. Da kommt praktisch alle paar Monate ein neuer Entwurf, wie man jetzt über so zum Beispiel touchfähige Bildschirme, wie man da irgendwie beschleunigt Sachen eingeben kann. Ja, das ist im Prinzip das, was zu GSM zu sagen ist. Auf GSM aufbauend sind dann ein ganzer Haufen weiterer Standards praktisch entwickelt worden, die GSM alle verbessern. Und da schauen wir uns auch verschiedene, aber nur in so einer Art Überblick kurz an. Ja, das erste, was da kam, war HSCSD, High Speed Circuit Switch Data, baut eben auf GSM auf, und hier werden jetzt mehrere Kanäle gebündelt, ja, damit man praktisch mehr Daten gleichzeitig übertragen kann. Es ist theoretisch, sind bis zu 8 Kanäle verfügbar, es wird aber begrenzt auf in der Regel 4 Empfangs- und 2 Sendekanäle. Ja, das ist hier in diesem Bild dargestellt. Und das Ganze verwendet dann wirklich die gerade geschalteten Kanäle vollständig. Na, wenn Sie sich erinnern, wir hatten auch gestern schon bei ATM diese Überlegung, ist es wirklich vernünftig, immer einen vollen Kanal zu verwenden und den komplett zu reservieren? Oder ist es nicht besser, irgendwie anders die Sachen zu verschicken? Das hier ist praktisch sowas wie ein leitungsvermittelndes Verfahren. Also wenn man sich mit diesem System eingebucht hat, dann hat man wirklich mehrere Kanäle zugeteilt bekommen. Und auch wenn man da keine Daten drüber geschickt hat, weil für einen Moment nichts passiert ist, dann waren die trotzdem belegt. Und entsprechend kann man hier auch nicht ein Abrechnungsmodell nach übertragenen Daten vernünftig umsetzen, ja, weil für den Provider halt die Kosten anfallen, dass er diesen Kanal bereithalten muss. Also wurde das nach Zeit bezahlt. Und das führt dann zu diesen klassischen, wie früher bei den Modem-Verbindungen, wo man nach jeder Geschichte direkt wieder die Verbindung abbricht, um nicht weitere Gebühren zahlen zu müssen. Ja, und zu der Zeit, als das eingeführt wurde, war es halt auch ziemlich teuer. Also hat man auch da versucht, sich bei den Datenübertragungen dann kurz zu halten. Alternativ dazu ist GPRS entwickelt worden, also General Packet Radio Service. Das macht jetzt eine paketorientierte Datenübertragung, also da wird nicht mehr ein Kanal irgendwie fest zugeteilt, der ständig aufrechterhalten wird, unabhängig davon, ob ich was drüber schicke oder nicht, sondern das ist ein Verfahren, wo ich eben nur, wenn wirklich Verkehr auch anfällt, wo dann Pakete übertragen oder empfangen werden können. Und hier kommt man auf 21,4 Kilobit pro Sekunde für jeden Kanal, kann aber auch mehrere von diesen Kanälen bündeln und hat dann insgesamt 170 Kilobit pro Sekunde, was für die damaligen Verhältnisse schon eine ordentliche Übertragungsrate war. Allerdings ist es so, dass man die nicht garantiert hat. Ja, anders als bei dem HSCSD, was wir auf der Folie davor hatten, wo man praktisch sich irgendwie einbuchen, einwählen muss und dann garantiert diesen Kanal zur Verfügung hat, egal ob man ihn nutzt oder nicht, aber er ist auf jeden Fall da und wenn man ihn verwendet, kriegt man ihn auch in voller Breite sozusagen, ist es hier nicht der Fall, sondern hier werden Lücken ausgenutzt, die einfach dadurch entstehen, dass im Moment in der Funkzelle, wo ich unterwegs bin, keine hohe Auslastung ist. Ja, wenn das also der Fall ist, eine gutartige Situation, dass da nicht viel los ist, dann kann ich praktisch diese 8 Kanäle voll ausnutzen und maximal Daten übertragen. Wenn aber sehr viel telefoniert wird, dann wird es halt dynamisch reduziert und ich kriege eventuell gar keine Daten mehr rein und raus. Ja, also in dem Sinne habe ich dann auch keine fest reservierten Kanäle, sondern die werden nach Verfügbarkeit mir zugeschaltet und wieder weggenommen. Und solange ich keine Daten übertrage oder übertragen will, also keine konkreten Pakete auf die Reise schicke, heißt das natürlich auch, dass das System hingehen kann und mir keinen einzigen Kanal zuordnet. Ich bin zwar eingebucht ins Netz, das bin ich immer, damit ich ja auch telefonieren könnte, wenn ich wollte, aber ich habe keinen Kanal zugewiesen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, ich will jetzt was rausschicken. Ja, und wenn ich dann irgendwie eine gigantische Übertragung starten will, dann kriege ich halt auf einen Schlag die ganzen Kanäle, die man mir geben kann. Und dann geht über diese ganzen Kanäle das Zeug raus, bis es fertig ist und dann wird es wieder unterbrochen. Ja, dann sind die Kanäle wieder weg. Und deswegen hat man praktisch so eine Always-On-Funktionalität. Also die Verbindung kann permanent sein, ohne dass dafür Gebühren berechnet werden müssen. Weil es auch wieder, man muss es ja immer aus der Sicht des Mobilfunknetzbetreibers betrachten, wenn ich nichts übertrage, entstehen für den Betreiber keine Kosten. Also muss er mir die auch nicht zwingend in Rechnung stellen. Ja? Man kann sich natürlich ein unfaires Tarifangebot ausdenken, wo man auch dafür noch einen Minutentakt irgendwie zusätzlich bezahlen muss, aber es ist nicht zwingend nötig. In dem anderen Modell muss man praktisch einen Minutentakt haben, ja, in dem Modell davor, weil wenn man das nicht machen würde, dann könnten die Leute permanent versuchen, die Zugänge zu belegen und dann wäre das Netz einfach dicht. Ja, das heißt also hier zahlt man nach übertragenem Datenvolumen, was eben genau der Situation entspricht, dass ich eben paketweise meine Daten hin und her schicke und jedes übertragene Paket bedeutet praktisch, dass der Provider einen gewissen Aufwand dafür erbringen muss und den kann man dann in Rechnung stellen. Beide Systeme, dieses HSCSD und auch das GPRS, sind beide dann verbessert worden über etwas, das sich Edge nennt. Hier oben ist es abgekürzt als Enhanced Data for GSM Evolution. Ich meine, es muss Enhanced Data Rates for GSM Evolution heißen, auch wenn das Rates nicht in der Abkürzung vorkommt als R. Das setzt auch wieder auf GSM auf und erweitert eben diese beiden anderen Verfahren, die ich vorher gezeigt habe. Und der wesentliche Unterschied ist, dass hier ein anderes Modulationsverfahren eingesetzt wird. Und das macht Folgendes, das verwendet dieses 8-Phasen-Shift-Keying. Ja, und das heißt, es werden Symbole übertragen, die jeweils 3-Bit kodieren. Ja, also es gibt 8 verschiedene Symbole. Wenn Sie sich erinnern, dieser Unterschied zwischen Bitrate und Baudrate. Die Baudrate war die Anzahl der Symbole, die zu einer Zeiteinheit übertragen werden kann. Und das wird hier gemacht, indem praktisch es 8 verschiedene Phasenverschiebungen gibt. Ja, in der Phasenmodulation gehe ich ja hin und ändere die Phase meiner Welle. Ja, also, dass ich sowas mache wie... Wenn es normalerweise so laufen würde, dass es hier unten bei 0 anfängt, dann kann ich es Phasen verschieben, indem ich es zum Beispiel oben anfangen lasse. Ja, dann ist die Phase praktisch einfach nach hier verschoben. Und wenn ich das auf 8 verschiedene Weisen mache, das kann ich ja, ich kann so eine volle Periode genau in 8 gleich große Teile aufteilen, dann kriege ich halt 8 unterschiedliche Phasenverschiebungen und damit im Prinzip 8 verschiedene Kanäle. Und das nutzt dieses Verfahren und damit kann man einfach die Geschwindigkeit erhöhen. Also kommt dann für einen ursprünglichen Kanal auf 59,2 Kilobit pro Sekunde. Ja, und davon kann man jetzt auch wieder mehrere zusammenschalten und das gibt einem dann in der Theorie diesen 8 mal 59 Wert. In der Praxis kriegt man 384 Kilobit pro Sekunde Übertragungsrate. Ja, nochmal im Vergleich dazu, bei GPRS waren es theoretisch maximal 171, ist also schon wieder eine Verdreifachung ungefähr, Verdopplung bis Verdreifachung. Ja, und mit der Situation als Ausgangspunkt kam dann das Gespräch auf oder die Diskussion über Next Generation Networks. Und wenn ich Ihnen gleich zeige, 2 Folien zum Konzept, was man sich darunter vorstellen soll, dann ist das eine ähnliche Diskussion, wie man die damals bei ATM geführt hat. Ja, die Ausgangslage vor ATM war ja, es gibt einen ganzen Haufen verschiedener Netze, die alle ja, unterschiedlich funktionieren und für andere Dienste konzipiert wurden. Und man wollte mit ATM eine Vereinheitlichung schaffen, dass praktisch alle Dienste, alle vorhandenen, auch alle zukünftigen, über ein einziges Netz abgewickelt werden können. Und eine ähnliche Geschichte haben wir jetzt bei diesen Next Generation Networks, wobei das in der maximalen Ausbaustufe dann nicht nur versucht, alle Mobildienste irgendwie einheitlich zusammenzufassen, sondern zusätzlich auch die Festnetzsachen. Ja, also es will alles integrieren. Festnetz, Mobilfunk soll alles irgendwie integriert sein und optimal zusammenarbeiten. Ja, und das Konzept sagt, es soll ein paketorientiertes Netz werden für möglichst alle Dienste. Wir wollen da sowas wie Quality of Service drin haben. Das gibt es praktisch in jedem moderneren Netzwerk, dass man eben sowas machen kann wie Prioritäten vergeben. Na, Quality of Service ist dieses allgemeine Konzept, dass man sagt, ich stelle eine gewisse Anforderung an eine Datenübertragung und das Netz muss dann dafür sorgen, dass es eingehalten wird. Und typischerweise macht man das zum Beispiel über eine Priorisierung, dass man eben sagt, Echtzeitdienste haben halt eine Anforderung, dass die Sachen zeitnah übertragen werden müssen. Und das Netz kann dann unterscheiden zwischen Sachen, für die das wichtig ist und welchen, für die es nicht wichtig ist und regelt das Ganze entsprechend. Einen Punkt überspringe ich, dann geht es um die Integration aller bestehenden Telekommunikationsdienste. Das heißt, man muss irgendwie Gateways schaffen, mit denen man alles mögliche andere erreichen kann. weil ja die bestehenden Netze nicht abgeschafft werden. Die bleiben ja zunächst vorhanden. Und das macht man unterschiedlich für Nutzdaten und Signalisierung. Also bei der Signalisierung geht es immer darum, nur den Verbindungsaufbau irgendwie zu regeln, also Aufbau und Abbau und vielleicht zwischendurch noch irgendwelche Kontrollinformationen, dass man weiß, ja, die Verbindung besteht noch. Und alles andere sind Nutzdaten. Also egal, ob ich jetzt ein Telefongespräch führe, die eigentlichen übertragenen Ton- oder Sprachdaten oder ob ich eine Dateiübertragung mache, das sind in jedem Fall die Nutzdaten. Dann will man nach Möglichkeit Multimedia-Dienste in gescheiter Form unterstützen, dass man sich etwa auf dem Handy einen Spielfilm in HD angucken kann. Sicherheitsfunktionen sollen integriert sein. Wenn man da jetzt sich verschiedene andere Netzwerke anguckt, dann ist es natürlich so, wenn wir etwa bei den Computernetzwerken uns das betrachten, viele Dinge sind nie so konzipiert worden, dass Sicherheitsgedanken irgendwie wichtig waren. Ja, zum Beispiel in den Anfängen des Internet sind alle Protokolle offen lesbar gewesen. Also für jeden, der irgendwie in der Zwischenstation war, weil man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es irgendwann mal Leute gibt, die diese fantastische neue Technik nutzen würden, um jemand auszuhorchen oder dem Spam-Nachrichten zu schicken oder sonst irgendwelchen Müll zu machen. Also das ist am Anfang alles sehr naiv, sage ich mal, konstruiert worden und Reste davon, da müssen wir uns halt heute noch mit rumschlagen und deswegen sollen die neuen Netzwerke den Sicherheitsaspekt an jeder Stelle halt betonen. Ein übergreifendes Netzmanagement, ja, dass es eben egal ist, welche Teile des Netzes man gerade betrachtet, dass irgendwie das einheitlich gemanagt werden kann und Mobilität soll hier mit dabei sein. Was Mobilität bedeutet, erzähle ich Ihnen zwei Folien weiter. Ja, das geht nicht nur darum, dass man mit dem Handy unterwegs ist, da ist noch etwas mehr mit verbunden. Ja gut, es müssen Bezahlungsinformationen irgendwie erfassbar sein. Generell soll immer alles skalierbar sein, ja, weil man ja nie weiß, in welchem Umfang ein Netz noch größer werden kann oder die transportierten Datenmengen sich verändern können. Und es wäre halt schlecht, wenn man eine komplett neue Infrastruktur irgendwie schafft und dann nach 10 Jahren feststellt, jetzt haben wir eine Verhundertfachung der Datenmengen, die übertragen werden sollen und es funktioniert nicht mehr. Man muss alles wieder neu machen. Und ja, das sind also die wesentlichen Punkte aus dem Konzept.
Ja. Stammt denn das Konzept? Von welchen Organisationen?
Das sind diverse, die zusammenarbeiten. Also es ist einmal international und dann sind es im Wesentlichen sind es die Anbieter und Betreiber von den Netzwerken. Ja, also das ist jetzt nicht so ein Gremium überstaatliches, was keine Firmeninteressen oder sowas vertritt, sondern das ist mehr unternehmensgesteuert. Ja, aber es sind halt die auch dann irgendwann die Investitionen halt treffen müssen, weil das ist ja in privater Hand. Ja, ich hatte schon gesagt, das Next Generation Network soll also auch Mobilität unterstützen. Und in welchem Sinne ist das jetzt gemeint? Einmal bezieht es sich darauf, dass der Anwender selber halt mobil sein kann und die Kommunikationsmöglichkeiten nutzen kann, unabhängig davon, wo er ist und welche Art von Netz verfügbar ist. Ja, das heißt also prinzipiell, dass es auch keine Rolle spielen soll, ob ich gerade Festnetz verfügbar habe oder ob ich irgendwas nur mobil machen kann. Das soll egal sein. Im Prinzip eine Transparenz. Ich habe irgendein Gerät, was ich überall verwenden kann. Ja, dann soll es eine Dienstemobilität geben. Das ist im Prinzip dasselbe in Grün. Also es soll so sein, dass es auch wieder keine Rolle spielt, wie ich gerade eine Netzverbindung habe, für die Frage, was für Dienste stehen mir eigentlich zur Verfügung. Ja, also das heißt dann eben auch wenn ich nur mobil irgendwie erreichbar bin, will ich volle Internetfähigkeit haben. Ja, genauso als säße ich zu Hause mit meinem DSL-Anschluss. Das soll nicht zu unterscheiden sein. Das heißt also auch, dass damit verbunden ist, die Übertragungsraten müssen sich angleichen. Ja, das, was eine maximale Übertragungsrate dann zu irgendeinem Zeitpunkt im DSL-Netz ist, daraus ergibt sich ja, was für Dienste angeboten werden. Also, dass ich zum Beispiel sowas wie Live-HDTV über Internet mir angucken kann. Solche Angebote gibt es ja nur, weil es auch entsprechende Leitungen zu den Kunden nach Hause gibt, die es damit abrufen können. Ansonsten hätte es keinen Sinn. Und die Dienstemobilität würde dann eben verlangen, dass ich auch, wenn ich mobil unterwegs bin, mit derselben Geschwindigkeit das machen kann, weil ansonsten wäre ich eingeschränkt. Ja. Und eine Variante davon ist auch noch die Session-Mobilität, die kommt weiter unten. Oder machen wir die einfach zuerst. Das geht dann nämlich noch so weit, dass wenn ich angefangen habe, einen Dienst zu nutzen, also ich gucke zum Beispiel gerade ein Video über meine DSL-Verbindung und ich sage, jetzt muss ich aber los. Und das Video läuft auf meinem Notebook, was zu Hause ins lokale Netz irgendwie eingebucht ist. Und jetzt gehe ich aus dem Haus und das Video soll weiterlaufen. Das funktioniert natürlich im Moment noch nicht. Also ich habe dann ja im Mindesten habe ich irgendwie einen Verbindungsabbruch zu meinem lokalen Netz zu Hause, muss mich dann über ein Modem oder ja, also irgendeine UMTS-Verbindung oder sowas, muss ich mich dann wieder übers Mobilfunknetz einbuchen. Und in der Regel werde ich das dann nicht weitergucken können an der Stelle. Ja, dann muss ich das irgendwie neu laden, die Seite, und dann zu der Stelle springen, wo ich gewesen bin, und dann kann ich das Video vielleicht weitergucken. Und die ideale Situation wäre eben, dass man diesen Sprung gar nicht merkt. So wie man sich von einer Funkzelle in eine andere bewegt, dass man auf ähnliche Weise aus dem Festnetzanschluss, aus dem DSL-Anschluss in einen Funknetzzugang springt, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird. Ja. Das ist aber nicht einfach, weil es werden unterschiedliche IP-Adressen verwendet. Und alles im Internet basiert darauf, dass immer bei Verbindungen zwischen zwei Teilnehmern die IP-Adressen von denen klar sind, ja, bekannt sind. Und wenn sich da die IP-Adresse verändert, dann bricht halt alles zusammen. Das ist dasselbe, was man auch hat, wenn man diesen 24-stündigen Reconnect bei DSL hat. Wenn irgendeine Verbindung zu dem Zeitpunkt bestanden hat, dann ist sie dann weg. Ja, da gibt es aber Lösungsansätze, wie man das machen kann. Man kann zum Beispiel über VPN-Techniken kann man sich wieder eine IP-Adresse geben lassen, die dauerhaft ist und die nach einer Neueinwahl einfach neu zugeordnet wird. Also man kommt dann wieder an dieselbe Stelle ins VPN rein und kann damit eine Geschichte wieder aufnehmen. Ja. Eine andere Idee wäre, dass Sie hier in dem Zusammenhang jetzt mit der Session-Mobilität, dass Sie zum Beispiel über Ihr Unternehmen, also von zu Hause aus als Teleworker, über Ihr Unternehmen einen kompletten Desktop auf dem Bildschirm bekommen, wo irgendwelche Anwendungen drauf laufen, mit denen Sie was machen, schreiben Sie gerade eine E-Mail oder sowas, und dann brechen Sie an der Stelle einfach ab, gehen ganz woanders hin, fahren das Gerät wieder hoch oder schalten es wieder an und sind an der Stelle, wo Sie vorher waren. Ja, können also in den Anwendungen an derselben Stelle weiterarbeiten. Sowas gibt es für lokale Netzwerke oder so, gibt es sowas schon. Und das jetzt eben noch verbunden mit praktisch sowas wie Roaming zwischen allen möglichen Anschlussarten und dem Funknetz. Das fällt alles in diese Session-Mobilität mit rein. Ja, dann haben wir noch die Endgeräte-Mobilität. Ja, das heißt praktisch nur, dass Sie die Geräte durch die Gegend tragen können. Also das ist einfach die Möglichkeit eben, die normale Funknetze schon bieten. Ja, also dass Sie mit dem Handy nicht stehen bleiben müssen, wenn Sie telefonieren, sondern dass Sie sich bewegen dürfen. Ja, und es soll eben generell für das neue Netz eine hohe Verfügbarkeit und Sicherheit möglich sein. Ja, und damit kommen wir zu neueren Techniken, die halt schon in diese Richtung gehen und teilweise auch schon verfügbar sind. Also dieses Next Generation Network ist jetzt nicht etwas, was erst vor ein paar Wochen entstanden ist, sondern da wird schon seit Jahren dran gearbeitet. Und der erste Schritt in die Richtung ist UMTS gewesen. Diese Abkürzung oben, da ist ein falscher Buchstabe, es muss WCDMA heißen, also Wideband Code Division, und dann auch nicht Multiplex Access, das ist doppelt. Also entweder nur Multiplex oder Multiple Access. Ja. Multiple Access und Multiplex ist nicht 1:1 genau dasselbe, aber für normale Dinge kann man es als dasselbe betrachten, aber das Wort Multiplex Access in der Form, das gibt es nicht. Und das ist im Wesentlichen ein Verfahren, was also mit Signalspreizung arbeitet. Ja, ich habe mir überlegt, dass wir für diese ganzen Verfahren der Codierung, dass ich da nochmal etwas ausführlicheres Material zu bereitstelle, weil jetzt an verschiedenen Stellen, wo wir über Übertragungstechniken gesprochen haben, sind immer wieder diverse Verfahren aufgetaucht. Es kommen auf den nächsten Folien noch ein paar. Und so einen richtigen Einblick, wie die jetzt von der Technik her im Detail funktionieren, haben wir bisher nicht gehabt. Und da ich sowieso mit meinem Material, was ich bisher habe, bald am Ende bin, werde ich für die nächste Veranstaltung, wir sehen uns ja dann im Januar erst wieder, werde ich dann ein paar Dinge noch zu diesen verschiedenen Modulierungsverfahren vorbereiten, ja, was so ein bisschen technischer dann wird. Ja, das UMTS ist ein Standard, der jetzt auch weltweit vereinheitlicht ist. Prinzipiell kann man mehrere Verbindungen gleichzeitig mit einem Endgerät aufbauen. Also man kann telefonieren und parallel dazu noch im Internet surfen. Für den Datenzugriff hat man im Downlink 384 Kilobit pro Sekunde zur Verfügung. Ja, das entspricht ungefähr dem, was man bei GPRS mit dieser Edge-Beschleunigung auch hatte. Und das Interessante ist jetzt, dass die Zellstruktur hier ein bisschen anders aufgebaut ist. Es gibt die Zellen nämlich in verschiedenen Größen, die auch jeweils einen unterschiedlichen Radius haben. Und für unterschiedliche Zellen gibt es Beschränkungen, wie schnell sie sich da drin bewegen dürfen. Ja, also die kleinste Zelle, die sie praktisch im Haus, zu Hause irgendwie oder im Unternehmen hätten, das wäre eine Pico-Zelle, die hat einen Radius von 60 Metern. Ja, also wenn sie praktisch maximal 120 Meter dann, das wäre der Durchmesser, sich bewegen, dann kommen sie dann schon irgendwie in die nächste Pico-Zelle rein. Und innerhalb von dieser Zelle dürfen sie sich nur mit 10 Meter pro Sekunde bewegen, von der Geschwindigkeit her. Ja, ich meine, das ist kein Problem. Im Gebäude erreicht man solche Geschwindigkeiten nicht. Aber sie können praktisch nicht durch eine Pico-Zelle durchfliegen oder mit einem Auto durchfahren oder sowas. Das ergäbe ja auch keinen Sinn, weil die Zelle eben viel zu klein ist und sie ruckzuck draußen wären. Ja, die nächste Struktur ist dann die Mikrozelle. Die hat einen Radius von 1 Kilometer. Und da haben wir dann Geschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometer. Ja, das heißt, das könnte man schon verwenden, um da zum Beispiel mit einem Fahrzeug sich fortzubewegen. Auf der nächsten Stufe haben wir die Makrozellen. Die haben einen Radius von 2 Kilometer, der kann aber ausgedehnt werden bis auf 35 Kilometer. Und da sind Geschwindigkeiten bis zu 500 Stundenkilometer erlaubt, ohne dass die Verbindungen abbrechen. Ja, und alles, was darüber hinausgeht, braucht dann praktisch eine Satellitenverbindung für noch größere Zellen.
Wenn ich dann von Frankfurt nach München mit ICE fahre, dann habe ich das Problem, dass das UMTS immer die ganze Zeit abbricht. Auf einer gewissen Geschwindigkeit kommt man halt auch gar nicht mehr rein.
Okay.
ICE so 250 fährt ungefähr, dann kann man
ja. Ja gut, dann versucht er vielleicht, sie in eine Mikrozelle einzubuchen und das gelingt nicht mehr.
Weiß nicht, ja. Nur
weil von der Spezifikation her, wenn sie eine Makrozelle verfügbar hätten, sollte das ja funktionieren. Das Verfahren verspricht aber, dass wenn die UMTS-Verbindung nicht gehalten werden kann, dass sie dann automatisch ins GPRS übergeleitet werden sollen. Macht es das? Und Sie könnten aber über GPRS auch reingehen. Also
ja, also telefonieren schon, aber beim Surfen da geht gar nichts mehr. Da ruhig dazwischen immer wieder
auf. Ja, GPRS ist ja auch nur für Datenübertragung. Also zumindest sagt der Standard, dass es eben eine wesentliche Eigenschaft ist, dass ein Handover zu GPRS automatisch passiert, wenn festgestellt wird, dass die Verbindung immer schlechter wird zum UMTS.
So mit ADB geht es in Probleme. Man hat sich das Ganze festgebissen auf die UMTS-Verbindung und dann ist es so schlecht, wie es nur ging.
Ah, ja.
Aber er hat keinen Downgrade gemacht im
Endeffekt. Okay. Gut, also Theorie und Praxis.
Wie groß ist nochmal die Pico-Zelle? Jetzt habe ich jetzt nicht.
Die Pico-Zelle hat einen Radius von 60 Metern.
60 Meter.
Schreib's einfach mal alle auf. Ja, und für Satellit ist keine Begrenzung angegeben. Ja, aus UMTS ist dann HSPA hervorgegangen, High Speed Packet Access. Und das Ziel ist hier gewesen, dass man also die Datenrate noch weiter erhöhen kann und auch die Zugriffsgeschwindigkeit an sich beschleunigen kann. Und da gibt es zwei Varianten davon. Die eine ist dafür optimiert, dass praktisch der Downlink besonders schnell ist und die andere dafür, dass der Uplink besonders schnell ist. Und die heißen dann entsprechend High-Speed Downlink Packet Access und High-Speed Upload Packet Access. Und bei der für die normalen Szenarien interessanteren Variante, wo der Download halt schnell ist, kommt man da auf 14,4 Megabit pro Sekunde theoretisch. Und es sind also wohl erste Geräte, die halbe Leistung schaffen, sind schon im Einsatz. Und in der anderen Richtung, wenn Sie über HSUPA reingehen, dann haben Sie praktisch die Möglichkeit, mit bis zu knapp 6 Megabit pro Sekunde Sachen hochzuladen. Und die Idee war, dass das halt für Leute interessant ist, die mobil unterwegs sind, viele Daten irgendwie erzeugen, während sie unterwegs sind und die hochladen müssen, wie zum Beispiel Journalisten. Ja, da ist das Ganze auch nicht stehen geblieben. Aus HSPA ist dann HSPA Plus geworden. Manchmal liest man auch den Namen HSPA Evolution. Und hier sind jetzt noch die Antwortzeiten verbessert worden. Es gibt ja immer zwei Aspekte bei der Datenübertragung. Die Durchsatzrate praktisch, die immer mit diesen Kilobit pro Sekunde oder Megabit pro Sekunde angegeben wird, das ist nur eine Sache. Aber es gibt auch noch die Frage, wie schnell erfolgt eine Reaktion auf irgendwas. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine 100 Megabyte große Datei übertragen irgendwohin und ich beginne die Übertragung und das dauert jetzt 3-4 Sekunden, während sich das irgendwie noch einpendeln muss und dann gehen die Daten schnell raus, dann interessieren mich die 3-4 Sekunden Aufbauphase am Anfang nicht. Aber wenn ich was Interaktives mache, wo ich will, dass eine sofortige Reaktion erfolgt, dann nutzt es mir nichts, dass ich insgesamt eine hohe Bandbreite habe, sondern ich will eine schnelle Reaktion haben und kriege die nicht, wenn ich diese Aufbauverzögerung am Anfang habe. Und diese Antwortzeiten kann man mit einem Ping messen. Im Netzwerk ist ja ein Ping einfach praktisch ein Signal an die Gegenseite schicken und es schickt eine gleichförmige oder gleichartige Antwort zurück und ich messe die Distanz, wie lange das gedauert hat. Ja, damit entstehen praktisch zwei Verbindungen, eine hin, eine zurück und daraus kann ich die Signallaufzeit bestimmen. Und dieses Ding ist eben in der Richtung optimiert worden, dass es kürzere Pingzeiten hat, also auch für so interaktive Sachen besser geeignet ist. Insgesamt schneller geworden ist das Ganze eben auch. Im Downlink sind dann jetzt bis zu knapp 29 Mbit pro Sekunde möglich, also eine Verdopplung der Geschwindigkeit bei HSPA. Und was das macht, ist, dass es im Prinzip wie normales UMTS funktioniert, aber mit mehreren Antennen arbeitet. Und da gibt es etwas, das nennt sich eben MIMO-Verfahren, Multiple In, Multiple Out. Und das kann man sich im Prinzip so vorstellen, dass man zum Beispiel 4 Antennen hat, auf denen Signale rausgehen und 4 Antennen, die das Ganze empfangen. Und jetzt hat man natürlich das Problem, dass ja die an denselben Positionen sind. Also die Signale überlagern sich. Das heißt, da wird wieder auf den 4 Antennen, wo was rausgeht, wird unterschiedlich moduliert werden müssen. Na, und die 4 empfangenden Antennen, die jede für sich alle 4 Signale reinbekommt, diese 4 empfangenen Antennen müssen auch irgendwie zusammenarbeiten und die empfangenen Signale wieder auseinanderrechnen können. Also es ist nicht ganz leicht für die Berechnungen her, funktioniert aber wohl gut. Und wenn man dieses MIMO-Verfahren einsetzt, dann kommt man sogar auf 56 Megabit pro Sekunde, was jetzt hier auf der Folie nicht draufsteht. Ja, und als letzten Punkt in dieser Auflistung neuerer Verfahren gibt es dieses Long-Term Evolution. Das wird auch als 3.9G bezeichnet, also 3,9. Generation, also als Hinweis darauf, es ist schon fast vierte Generation. Manche Anbieter nennen es auch einfach schon vierte Generation oder Super 3G. Und das setzt jetzt wieder eine spezielle Modulationstechnik ein. Im Prinzip ist es eine Variante von dem normalen Frequency Division Multiplex, ja, wo man also einfach mehrere Frequenzen verwendet und darüber getrennt praktisch Teilkanäle aufbaut. Und dieses Orthogonal, was noch dazu kommt, das stellt nochmal besondere Anforderungen, wie jetzt auf den einzelnen Frequenzen die Sachen übertragen werden sollen. Hat im Wesentlichen was damit zu tun, dass man die Sachen nachher wieder leichter auseinanderziehen kann. Das ist jetzt auch eins von den Verfahren, wo ich erstmal sage, ich baue Ihnen nochmal eine Veranstaltung zusammen zum Thema Modulationsverfahren, wo wir uns die alle im Überblick nochmal anschauen, weil das ist natürlich alles nicht nur für Funk relevant, sondern viele von diesen Übertragungs- oder Modulationstechniken können in verschiedenen Bereichen angewendet werden. Ja, das benutzt auch dieses MIMO-Verfahren, wo also mehr Antennensystem benutzt wird. Und hier kann man jetzt bis zu 37 Mbit pro Sekunde an Downloadgeschwindigkeit erreichen. Und man schafft es, mehr Anwender in einer Zelle gleichzeitig bedienen zu können, also das Zehnfache. Und ja gut, es gibt dann noch die Bezeichnung High-Speed OFDM Packet Access, dafür HS-OPA.
Gut. Bei der Recherche irgendwas gelesen oder so, ob das jetzt schon praktisch im Einsatz ist?
Nee, habe ich nicht gefunden, weil hier steht ja drauf, Marktreife circa jetzt, aber ich hab nichts gefunden dazu, nee.
Ja, weil also von der Telekom her erkenne ich es nur, dass da so eine Seite gibt, wo man quasi sein Interesse bekunden kann,
ja.
Aber Feedback habe ich bisher noch nicht erfahren.
Ja, nee, also da...
Grundsätzlich wollen sie damit die Netzabdeckung, wo es mit DSL nicht mehr machbar ist, auch damit dann, also
ja.
die weißen Flecken quasi auf der Landkarte.
Ja.
Zumachen,
aber bin ich gespannt, wie weit das dann kommt, weil es wird ja gut heiß, genial eigentlich anders Ganze, aber. Gut, auf diesen Folien geht es jetzt weiter mit Voice-over-IP. Ich habe aber noch einen anderen Foliensatz, den Sie jetzt auch im Campus-System finden, wo es nochmal ein bisschen um Mobilkommunikation geht und die Frage, wie die Ankunft der iPhones praktisch die ganze TK-Landschaft ein bisschen verändert hat. Hier ist nochmal eine Übersichtsfolie, wie die verschiedenen Standards, wie die zeitlich anzuordnen sind. Da gehe ich jetzt nicht im Detail durch, aber es ist einfach interessant, das nochmal so im Zusammenhang zu sehen, wann was gekommen ist. Die interessanten Punkte fangen jetzt hier an. In diesem Bild fehlt leider die Kurve, die da irgendwie reingehören würde. Die war in der Folie halt nicht vorhanden. Aber im Prinzip geht es darum, dass wir ein Verhältnis betrachten zwischen normalen Telefonieverbindungen über Mobiltelefone und Datenverbindungen. Es hat ja schon lange die Möglichkeit gegeben, eben Datentransfer zu machen und auch sowas wie einen Internetzugang zu nutzen, indem man zum Beispiel auch das Handy einfach als eine Art Modem verwendet, also mit einem normalen Computer verbunden hat und dann über das Handy praktisch eine Einwahlverbindung ins Internet bekommen hat. Und es ist so, dass durch das iPhone sich da die Dinge ganz wesentlich geändert haben. Und im Januar 2008 war es zum Beispiel so, dass iPhone-Besitzer 30 Mal mehr Datennutzung gemacht haben als die Benutzer von sonstigen Mobilgeräten, ja, von sonstigen Mobiltelefonen. Und im September 2009 ist der Abstand noch mehr gewachsen, da war es schon das 60-fache. Ja, so 60 Mal so viel Internetnutzung wie bei normalen Mobiltelefonen, die keine iPhones sind.
Ich glaube, wo auch der Start mit den Flatrates, weil so vorher eigentlich nichts Vergleichbares gab mit ansatzweise einer Flatrate, auch wenn die sowieso das eigene Megabyte-Flatrate irgendwie heute noch im Prinzip, aber ich glaube, es haben sich aufgehoben.
Ja.
Aber da gab es eigentlich nichts Vergleichbares und wenn, dann war das dermaßen teuer, dass sich das auch viel rentiert hat.
Ja, es gab es halt auch nicht, weil nicht wirklich eine Nachfrage, also jedenfalls nicht eine breite Nachfrage danach bestand, weil man ja mit älteren Mobiltelefonen einfach nichts Interessantes machen konnte, ja? Außer sie eben als Zugangsgerät für ein Notebook oder sowas zu verwenden.
Ja? Das liegt aber auch in der Abrechnung, weil die Telefon rechnet zum Beispiel den 100 KB ab. Das heißt, wenn ich eine Webseite aufrufe, sind es automatisch 100 KB, deshalb wird das auch so passen. Wenn man sich da mal die Abrechnung anschaut, die, wenn man ein iPhone hat, kann man sich ja bei einem Telekom-Portal die anschauen. Jede Verbindung sind einfach 100 KB. Also von daher kommt man wahrscheinlich auch direkt auf diese Massen.
Ah ja, okay. Also Sie kriegen diese Verbindungsdaten, obwohl Sie eine Flatrate haben, können Sie trotzdem sehen, was Sie...
Aber steht halt extra da, es wird immer ein 100 KB Block abgehängt, egal was gemacht wird.
Siehst du den Google?
Ja, klar.
Okay.
Kannst du dir anschauen?
Ich habe den komplett in der ersten Generation der Zeit.
Ja, ich kann mir das komplett anschauen. Das jede einzelne Verbindung kriege ich aufgesplittet. Also das ist kein Ding. Das sind 50 Seiten in der Rechnung oder so.
Ja. Ist das vielleicht die Paketgröße, die in dem Netz verwendet wird? Weil das ist ja paketorientiert. Vielleicht sind die Pakete 100K groß.
Weiß ich jetzt nicht. Ist halt einfach so. Aber ich finde es halt ein bisschen komisch.
Ja. Ja, also es ist praktisch da die Anzahl an Datenübertragungen, zumindest für die iPhone-Besitzer, deutlich gestiegen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen insgesamt dann auf die Datenübertragungen. Und was jetzt interessant ist, ist, wie sich auch die ganzen Verdienstmöglichkeiten für die Provider verändert haben. Also bevor das iPhone auf den Markt gekommen ist und Apple war da ja sehr clever, dass sie also sehr stark ihre Forderungen gegenüber Mobilfunkanbietern durchsetzen konnten. Vorher sah es halt so aus, sie hatten einen Vertrag mit ihrem Provider und alles, was irgendwie an Diensten genutzt werden konnte über das Mobilgerät, das waren Dienste, die dieser Provider angeboten hat. Ja, das heißt, das kam entweder direkt vom Netzwerkanbieter oder aber vom Verkäufer des Endgeräts. Ja, und meistens waren das dieselbe Person oder dieselbe Firma, weil man ja eigentlich standardmäßig diese Modelle hat, dass man irgendwie ein Gerät zu einem reduzierten Preis bekommt und sich dann für ein oder zwei Jahre an einen Anbieter kettet. Ja, es hat dann auch schon sowas wie einen Application Store gegeben, also für die ersten Handys, wo man auch Anwendungen drauf nachinstallieren konnte. Und es ist im Prinzip ein geschlossenes System gewesen, was komplett unter Kontrolle der Netzbetreiber gewesen ist. Ja, also die haben bestimmt, was da passieren kann und haben auch die Umsätze generiert, die daraus entstanden sind. Ja, Ideen waren dann, dass man zum Beispiel Inhalte verkauft, also dass man sowas wie einen Zugang zu einer Tageszeitung oder irgendwelchen Journalen oder sowas schafft und dafür auch wieder mitkassieren kann. Und das Ganze eben immer in Zusammenarbeit mit den Herstellern von den Endgeräten. Ja, und so richtig gut hat das nicht funktioniert. Und Apple hat das System dann eigentlich komplett umgedreht. Es werden jetzt Services angeboten, die in Form von irgendwelchen Widgets auf dem Gerät installiert werden oder von Applikationen, die man über so einen App Store bekommen kann. Und wann auch immer da irgendwie Geld fließt, fließt ein Teil davon zu Apple, ja, also zum Hersteller des Geräts. Und das ist irgendwie ein geniales Konzept, Es ist auch so, dass es etwas offener ist als die alten Möglichkeiten, weil es ja so ein Software Development Kit gibt, wo praktisch beliebige Entwickler, die Lust dazu haben, Anwendungen für diese Plattform entwickeln können, die sie dann auch über einen App Store vertreiben können und wo dann immer beide mitverdienen. Also der Entwickler der Software, der so eine Anwendung da verkaufen kann, kriegt ein bisschen was und Apple als Betreiber des Stores kassiert auch wieder mit. Ja. Und damit entsteht jetzt auf einmal die Situation, dass der Hersteller vom Handy, also in dem Fall Apple, weil es bisher die einzigen sind, die wirklich erfolgreich dieses Konzept umgesetzt haben, dass die auf einmal im Wettbewerb stehen zu den Mobilfunknetzbetreibern. Ja, weil vorher nur die verdient haben an den Sachen. Also der Hersteller von einem Gerät hat halt am Verkauf seines Geräts verdienen können und dann war Feierabend. Und mit dem Modell, wie Apple das jetzt geschaffen hat, gibt es da ständig weiterlaufende Verdienstmöglichkeiten. Dann gibt es auch einige Unterschiede, was Hard- und Software angeht. Bei der Hardware verfolgt Apple zum Beispiel den Ansatz, dass es im Prinzip immer nur ein aktuelles Modell gibt. Ja, also es gibt nicht 20 verschiedene Versionen, die man kaufen kann, sondern es gibt ein aktuelles Gerät. Und das reduziert natürlich auch die Komplexität, auch was darum geht, jetzt neue Anwendungen zu entwickeln dafür. Das ist klar, sie haben diese eine Plattform und dafür erstellen sie die Software. Ja, und auch die Herstellung ist vereinfacht, wenn ich im Prinzip nur eine Gerätevariante überhaupt anbieten muss, während ja sowas wie Nokia, keine Ahnung, zig verschiedene Geräte im Angebot hat zu jedem Zeitpunkt. Ja, und die Idee war hier auch, nicht zu versuchen, ein möglichst günstiges Gerät anzubieten. Ja, also die haben sich an einem Preiskrieg oder sowas haben sich gar nicht beteiligen wollen, sondern die haben gesagt, wir wollen ein maximal gutes Produkt herstellen. Es ist erstmal egal, was das kostet, aber es soll praktisch aufgenommen werden am Markt als das beste Produkt, das alle begeistert davon sind und darüber dann auch akzeptieren, vergleichsweise sehr hohe Preise zu zahlen. Ja, gut, dann ist es so, dass die Firmware, die auf dem Gerät ist, das ist im Prinzip eine abgespeckte und angepasste Version von Mac OS X und die ist einfach updatefähig und es kommen ständig neue Funktionen hinzu. Also es wird einem immer wieder mal angeboten, hier neue Versionen des Systems aufspielen und dann kann das Gerät wieder irgendwelche Dinge, die es vorher nicht konnte. Das macht es etwas einfacher im Vergleich zu anderen Handys, wo man die Firmware nicht so einfach austauschen kann und damit auf eine neue Version kommt. Ja, dann gibt es eine Reihe von Anwendungen und Services, die schon vorinstalliert sind auf dem Gerät, aber es ist eben ganz leicht über den App Store zusätzliche Sachen auf dem Gerät zu installieren und der App Store selber ist auch ein Service. Ja, und es gab jetzt Ende 2009 gab es schon über 100.000 Anwendungen, die 2 Milliarden Mal runtergeladen worden sind. Ja, also das ist eine ganze Menge. Da sind natürlich viele Gratis-Anwendungen dabei, die sich dann aber wieder über Werbung irgendwie finanzieren. Ne? Und es ist halt so gelöst worden, jetzt im Vergleich zu Android, wo gleich noch kurz was zu kommt, dass hier nicht beliebige Anwendungen installierbar sind. Man kann also nicht an Apple vorbei sich irgendwie Software besorgen und auf das Gerät bringen. Ich meine, man kann es schon, man kann Jailbreak machen und dann beliebige Sachen installieren, aber für die technisch nicht versierten Anwender, die mit dem Wort Jailbreak nichts anfangen können und auch nach sowas nicht suchen, die können halt nur aus dem App Store Sachen beziehen. Und damit hat Apple natürlich auch totale Kontrolle darüber, was da passiert und kann auch sicherstellen, dass es an jeder bezahlten Anwendung auch mitverdient. Ja, wenn ich hingegen eine komplett offene Plattform habe, wo ich sage, installier doch, was du willst, dann kann ja der Kunde wieder mit einem Anbieter direkt ausmachen, ich kaufe von dir die Anwendung, ja, und damit den Store praktisch übergehen. Also dadurch hat ein Hersteller von Handys, der im früheren Modell nur am Handy selber verdient hat, an dem Verkauf des Gerätes, hat jetzt einen ganzen Haufen zusätzlicher Einnahmequellen und damit wird das Ganze viel interessanter.
Wobei, ja? Ich habe da letztens gelesen, Apple verdient halt an dem App Store gar nicht so viel, weil die haben, das kostet ungefähr 100 Millionen im Monat, die sie betreiben.
Aha.
Und die sind jetzt irgendwie vorletzten Monat oder so an den Break-Even-Point gekommen, dass sich das lohnt. Aber ihr primäres Geschäft machen sie echt noch mit den Handys.
Ja.
Weil das kostet so etwas mehr als 1 Milliarde im Jahr, das Teil am Laufen zu lassen.
Und warum? Also warum ist das so teuer?
Mit den Daten, mit der Apps-Prüfung, was meinen Sie denn, was die denn für Traffic haben?
Hm.
Allein schon, wenn sich da jeder jetzt so ein neues iOS runterlegt, das sind 400 Megabyte. Bei, keine Ahnung, 14 Millionen Handys oder sowas, summiert sich das halt alles.
Die werden jede Applikation und
die
haben wir schon
jeden. Ja, das ist auch die.
Was dann
die haben schon
in den App Store gelandet ist, was die Entwickler eigentlich bringen wollten und sonst was.
Die haben ja schon auch einige Applikationen rausgenommen.
Hm.
Und die haben jetzt immer mehr Probleme, dass da irgendwelche Leute halt Applikationen in Shopware reinkommen, dass die halt prüfen wollen, ganz genau.
Ja. Wobei das irgendwie ein zufallsgesteuerter Prozess ist, weil oft Sachen relativ lange im App Store drin bleiben und dann plötzlich verschwinden aus unbekannten Gründen und irgendwann sind sie dann wieder da, wenn es zum Beispiel genug Benutzerproteste gegeben hat.
Das ist so, weil die Masse, weil es einfach so viele Applikationen sind, die kommen an.
Ja.
Und wir hatten jetzt auch Probleme damit, dass sie ihre Nutzungsbedingungen geändert haben, dass nur noch das Adobe zum Beispiel.
Ja, ja. Keine Flash.
Und ist das jetzt wieder bei der amerikanischen Börsenaufsicht und wird geprüft und so weiter.
Also
da kommt bestimmt noch einiges auf die Kollegen von Apple zu, angelangt.
Na.
Wie ist das eigentlich grundsätzlich mit Softwareverkäufen? Ich meine, theoretisch, da kann man sich alles Mögliche kaufen, aber im Prinzip kann man doch die Software auch wieder verkaufen. Das wird man aber im Endeffekt nicht mehr los.
Das ist ein Unterschied.
In Amerika
liest du die Software eigentlich nur und kaufst sie nicht. In Europa kaufst du sie. Das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja, also es gibt wohl auch in Europa die andere Variante. Ich meine, es gibt erste Urteile, nachdem auch hier so ein reines Lizenzierungsmodell möglich ist, dass man also nicht die Software an sich kauft, sondern dass man die Datenträger, wo die Software drauf ist, praktisch kostenlos gestellt bekommt als Teil eines Servicevertrages, der dann eine Nutzungserlaubnis für ein Jahr zum Beispiel beinhaltet. Es hat sowas früher schon gegeben in komplexen Systemen, wo nicht nur eine Software vergeben wurde, sondern eben auch eine Maschine dazu. Also wenn ich praktisch ein Modell hatte, dass ich sage, ich stelle Ihnen für ein Jahr lang ein kleines Netzwerk von Rechnern zur Verfügung und auf diesen Rechnern ist eine bestimmte Software drauf und das arbeitet alles zusammen. Ich konfiguriere das am Anfang für Sie und Sie nutzen das dann ein Jahr und zahlen dafür ein Jahr lang Nutzungsgebühr. Dann war schon immer klar, wenn nach einem Jahr dieser Vertrag nicht verlängert wird, dann erlischt auch das Recht auf Nutzung der Software. Was nicht klar war, war, wenn ich einfach so eine Box habe, wo eine CD drin ist oder DVD und die nehme ich im Laden irgendwo mit und es sieht wie ein Verkauf aus, ob man das auch irgendwie so umbiegen kann, dass es kein Verkauf ist. Und das kann man, weil generell Vertragsfreiheit herrscht. Das heißt, Vertragspartner dürfen ja miteinander Verträge beliebiger Art eingehen, solange es nicht irgendwie sittenwidrig ist oder gegen andere Sachen verstößt. Und damit ist es möglich, dass auch solche Verträge geschlossen werden, wo wirklich nur Software alleine für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt wird. Und die kann nicht in dem Sinne verkauft werden, weil gar kein Besitz daran erworben wurde. Aber ich sag mal, alles, was Sie im Mediamarkt als Softwarebox mitnehmen können, ist gekauft und gehört Ihnen. Und das heißt, Sie können es auch weiterverkaufen. Deswegen, es gibt ja so Webseiten, über die man gebrauchte Software kaufen kann. Teilweise wird auch nur der License Key zum Beispiel verkauft, weil der eben der Besitznachweis im Wesentlichen ist. Das ist schon legal für die Software, die eben verkauft worden ist in diesem Sinne. Ja, aber es gibt eben auch das andere Modell, dass man nur eine Nutzungsberechtigung erworben hat.
Ja, also bei vielen Dingen generell so. Wie jetzt generell lizenziert die Nutzung, läuft halt aus und Schluss. Und wenn man es nicht mehr weiter lizenziert, dann kann man es halt nicht mehr verwenden.
Ja, wenn du es verwenden kannst, kannst du auch keine Updates mehr. Und das ja. ist ja das Wichtigste, wo wir jetzt machen. Ja,
ja. Ja. Eine andere Sache sind zum Beispiel Online-Spiele, wo die Nutzung des Spiels nur möglich ist, wenn man Kontakt mit dem Server aufnimmt und der Server setzt voraus, dass man sich da registriert hat mit korrekten Benutzerdaten. Und wenn jetzt der Spieleanbieter praktisch es nicht ermöglicht, dass man diese Anmeldung umschreibt auf eine andere Person, dann ist damit auch effektiv ein Verkauf unmöglich. Ja, dann können Sie zwar die CD-Box verkaufen, aber der Käufer kann damit nichts anfangen, weil selbst wenn Sie ihm Ihre Zugangsdaten geben, dann wäre er mit Ihrer Identität unterwegs, was er nicht will. Ja, also das ist auch so ein Beispiel, wo es problematisch ist.
Ja, das ist Steam das beste Beispiel. Steam, die Online-Plattform von Valve, die größte Online-Plattform zum Spiele kaufen, da haben Sie dann Ihren Account und alle Spiele, die Sie kaufen, werden auf diesen Account gebunden. Dann kann man die einzelnen Spiele gar nicht mehr einzeln verkaufen, weil es also alles auf einem Account drauf.
Also ja, und den kompletten Steam-Account können Sie auch nicht weiterverkaufen.
Den kann ich auch weiterverkaufen, dann verkaufe ich alle Spiele, die ich hier hatte, damit sind dann quasi drauf. Und normalerweise
ja.
kann man ja nicht,
wenn man
10 Spiele verkauft, dann alle 10 wieder gleichzeitig verkaufen.
Ja.
Also müsste man dann jemanden finden, den genau diese 10 Spiele interessieren.
Und ja.
das ist dann schon wieder quasi
ja. möglich. Okay.
Oder auch so Sachen wie Rückgaberecht. Also wenn man dann erst mal irgendwas kauft, dann wüsste nicht, wie man das zurückgeben kann. Wenn man dann sagt, okay, ich habe das jetzt einen Tag genutzt und sagt, das ist komplett Müll, ich kann das nicht gebrauchen, das kann man sowieso nicht mehr verkaufen. Also ich meine, da ist ja einiges an Software drin, was weit über 100 Euro kostet. Migrationssoftware oder keine Ahnung.
Aber das Problem haben Sie auch mit normaler Software, wenn Sie die im Laden kaufen, oder? Da haben Sie in der Regel diese Aufkleber drauf mit Öffnen dieses Pakets erlischt, das Umtausch- oder Rückgaberecht.
Vielleicht gibt es deswegen mittlerweile immer mehr auch so Light-Versionen, wie man das Ding so
nicht,
dass man es ausprobieren kann.
Ja.
Da bevor man sich da in großartige Software
unterstützen. Ja. Es gibt ja auch keine ordentliche Softwarehaftung. Sie können ja, oder Garantieansprüche oder sowas. Sie können ja auch, wenn Sie ein Textverarbeitungsprogramm kaufen und das stürzt ab, wenn Sie eine Fußnote erzeugen, können Sie auch nicht sagen, hier nachbessern, gib mir ein Update, was das ordentlich macht. Ja. Ja. Okay. Hier jetzt als fast Abschluss, also wir machen gleich die Pause, ich mache nur noch eben hier, das sind nicht mehr viele Folien, das mache ich noch eben fertig. Hier ist nochmal eine vergleichende Übersicht zwischen dem iPhone-Modell mit iOS und dem offenen Android-Modell. Also Android ist ja eine Linux-basierte Alternative, die jetzt auf vielen Mobilfunkgeräten eingesetzt wird, auf vielen Handys. Und da sind halt einige Sachen grundsätzlich anders geregelt. Das erste ist schon mal, das Ganze ist Open Source. Ja, also der komplette Quellcode der Android-Umgebung steht zur Verfügung, kann angepasst werden, gibt auch keine Einschränkungen, man kann damit machen, was man will im Prinzip. Deswegen gibt es auch so viele Android-Versionen, weil im Prinzip viele Gerätehersteller, die gesagt haben, sie setzen auf Android, haben sich das genommen und haben dann kleine Verbesserungen gemacht, die speziell für ihre Geräte irgendwie relevant waren. Und im Gegensatz dazu, beim iPhone haben sie halt etwas drauf, was sie nicht einfach verändern können. Es gibt auch keinen Quellcode dazu und es ist auch nicht erwünscht, dass sie da irgendwas dran verändern. Und bei den App Stores sieht es so aus, es ist für beide ein App Store vorhanden. Also man kann auch Android-Anwendungen kaufen, aber man muss nicht diesen Weg über einen App Store gehen, sondern man kann halt beliebige Software aus irgendwelchen Quellen, auch selbst entwickelte Sachen, kann man einfach einspielen und verwenden. Ja. Das hat leider auch dazu geführt, dass einige Android-basierte Geräte mit völlig unbrauchbaren Anwendungen ausgeliefert werden, die im Prinzip normale Desktop-Programme sind, die man neu übersetzt hat für die mobile Plattform und die halt nicht ordentlich bedienbar sind dann da drauf. Von der Softwareentwicklung her gibt es also auch für Android ein SDK und das läuft auf verschiedenen Plattformen. Also man ist nicht darauf beschränkt, dass man jetzt nur unter macOS Softwareentwicklung machen kann, sondern das geht überall. Ja? Also das Ganze ist da deutlich freier, weil eben dahinter auch nicht ein Anbieter steht, der ein Interesse daran hat, es geschlossen zu halten. Ja, das wird also interessant sein zu beobachten in nächster Zeit, ob Android sich da massiv durchsetzen kann und vielleicht das dominante System in ein paar Jahren wird. Müssen wir mal schauen. So. Und was ich Ihnen noch als letztes zeigen wollte, ist aus Sicht eines Mobilfunkanbieters, ja, also die die ganzen Plattformen halt zur Verfügung stellen, die müssen sich jetzt die Frage stellen, angesichts dieser neuen Möglichkeiten, an ganz anderer Stelle Geld zu verdienen, wie ihr eigenes Geschäft in Zukunft aussehen wird. Also man könnte versuchen, weiterhin das zu machen, was man bisher gemacht hat. Das ist, was hier in dieser linken Spalte Efficient Pipe gemeint ist. Dass man halt im Wesentlichen eine Netzinfrastruktur schafft, wo gute, schnelle, sichere Datenübertragungen möglich sind und sich ansonsten aus allem raushält. Ja, das wäre das, was traditionell der Mobilfunkanbieter bietet. Das ist aber problematisch, weil es einen ständigen Preisverfall im Bereich der Datenübertragung gibt. Sowas wie monatliche Flatrates werden immer günstiger und die Erwartung ist auch da, dass das weitergeht. Das heißt, in dem Bereich wird in Zukunft immer weniger Geld zu verdienen sein. Und irgendwann könnte ein Punkt erreicht werden, wo es sich nicht mehr lohnt, in den Ausbau der Infrastruktur noch weiter zu investieren, weil einfach nicht genug an Geld da rauskommt. Also das ist vermutlich das schlechteste Modell, für das sich die Mobilfunkanbieter entscheiden könnten. Dann gibt es diese Idee der Smart Pipe, dass man es also irgendwie anderen möglich macht, leichter Zugang zum Netz zu finden und darüber irgendwelche neuen Techniken anzubieten. Ja, in der Hoffnung, dass man auf die Art und Weise diese ganze Entwicklung ein bisschen an sich koppeln kann und dann in einem ähnlichen Modell wie Apple auch wieder mitverdienen kann. Ja, dass es eben dann nicht der Gerätehersteller ist, über den letzten Endes die neuen Services laufen, sondern dass es der Provider ist, über den das Ganze läuft. Das wäre dieses Smartpipe-Konzept und in der rechten Spalte ist die Alternative, dass man selber zum Service-Provider wird. Also jetzt nicht im Sinne von Einwahlservice, das sind ja die Mobilfunkanbieter jetzt schon, sondern dass man eben die ganzen Dienstleistungen, die neu entstehen, ja, also zum Beispiel Routenplanung oder sowas, ja, und alles, was es noch so gibt, dass man diese Dinge selber anbietet, weil man sitzt ja an der Quelle, man ist ja das Netz und hat es natürlich leicht, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und eben selber praktisch diese ganzen neuen Anwendungen zu entwickeln. Da wird man wahrscheinlich schwer mithalten können mit der Vielzahl von Entwicklern, die eben Anwendungen für alles Mögliche zurzeit bereitstellen. Und aber irgendwo zwischen diesen verschiedenen Bereichen wird man sich halt neu einsortieren müssen, weil man sonst mehr und mehr vom Umsatz abgibt an Dritte. Ja, also das ist so die strategische Entscheidung, die da demnächst oder jetzt eigentlich getroffen werden muss von den ganzen Mobilfunkprovidern. Okay, das ist es zum Mobilfunk. Nach der Pause geht es weiter mit Voice-over-IP. Und wir haben jetzt bis 7:45, das heißt Pause bis 12:30.